Herzlich willkommen bei Unboxing. Hier sind Christoph
und Christopher.
Heute mal ein bisschen seriöser.
Ich habe mich schon gewundert, was ist das?
Bevor wir auf unseren Gast eingehen, habe ich eine Frage an dich, Chris. Warum machen wir das Ganze eigentlich?
Okay, darauf war ich nicht vorbereitet.
Ja, ich weiß.
Warum?
Kurz und knapp, warum machen wir das Ganze?
Erstmal, warum? Weil wir so Leute da sitzen haben wollen wie der Anselm.
Mhm.
Ich glaube, auch ein guter Grund ist, wer sich das Ende von Andi Gscheider anhört.
Mhm.
Wo ich gesagt habe, was für geile Gäste wir hier haben und die Politik eigentlich genau das Gegenteil von unseren Gästen ist. Ich glaube, das Warum ist damit zu erklären, dass wir da einfach Bock drauf haben, Leute vorzustellen, die vielleicht sonst nicht die große Bühne haben oder die ganze Zeit in irgendwelchen Podcasts oder Sendungen sind und die meist oftmals sogar doppelt interessant sind.
Perfekt. Es war auch oder ist auch eine unserer Hauptmotivationen, mit Persönlichkeiten zu sprechen, die einfach super interessant sind. Aber ich finde, es hat sich in den letzten Wochen auch so ein bisschen herauskristallisiert. Wir nutzen den Podcast auch, um Freunde und spannende Persönlichkeiten immer wieder in unsere Box zu bekommen. Und das finde ich für uns beide auch eine super spannende Motivation, weil wir haben es lange nicht gesehen. Corona macht es auch oftmals nicht möglich, dass man sich sieht. Und so kriegen wir es auch immer wieder hin, dass wir jetzt schon öfter mal einen Freund, Bekannte bei uns in der Box hatten.
Das jetzt verstehe ich dein Intro langsam.
Perfekt. Deshalb heute auch Anselm Küchle zu Gast. Anselm hat seinen Bachelor und Master im Sportmanagement an der HAM gemacht. Da sind wir uns auch das erste Mal begegnet. Du bist der Hochschule für angewandtes Management, also der ganzen Institution auch treu geblieben. Bist mittlerweile Leiter im Bereich Aus- und Weiterbildung am Institut für Fußballmanagement. Ich habe es bewusst auf Deutsch gesagt. Ich weiß, ihr habt es ja
das
jetzt.
Das kostet.
Ich wusste es, aber ich lasse es mal so stehen. Genau, du hast dort Kontakt regelmäßig mit den Top-Clubs in Deutschland, Österreich, soweit ich weiß, aber auch mit den höchsten Instanzen im deutschen Fußball, im BV, im DFB. Hast selber die DFBA-Lizenz gemacht, bist sportlicher Leiter beim Landesligisten VfB Heilberg. Muss man auch mal sagen, weil jeder, der im Fußball tätig ist, weiß, was das für ein Aufwand auch ist.
Absolut.
Ja, und du schreibst gerade an deiner Dissertation mit 29 in Endzügen, wenn es so richtig ist.
So ist es hoffentlich. Also jetzt erstmal Servus.
Servus, Anselm. Ich wollte
Chris
auch
und Chris sagen. Schön, euch zu sehen und zu hören, beides.
Ja.
Schönes Gefühl, bei euch zu sein. Und ich hoffe, ich bin jetzt eine spannende Persönlichkeit und ein Freund. Ja.
Meine ich.
Und du schließt es nicht aus. Von daher schön, hier zu sein. Ja.
Das war sein überraschendes Intro.
Richtig. Ich habe es mir gesagt, ich mache es heute mal ein bisschen anders. Nee, cool, Anselm. Und ich will zum Start auch gleich nochmal auf, also wir machen ja mal vorab an die Zuhörer so ein kleines Briefing. Der Gast schickt uns so ein paar Infos zu ihm zu und ich habe mir das durchgelesen und dann hast du eine nette Definition von Arbeit uns mitgeschickt, die ich gerne hier mal vorlesen würde. Arbeit an sich ist mein Job, aber da Arbeit oft so eine negative Konnotation hat, würde ich meinen Job nicht als Arbeit bezeichnen. Schwere Arbeit ist für mich alles Handwerkliche, da bin ich leider nicht begabt. Und da muss ich sagen, das macht dich noch sympathischer gleich.
Haben wir da was gemeinsam?
Oder? Ich lasse dich erst mal antworten, also okay. Dann sage ich dir, warum
er das sympathisch ist. Es ist nämlich so, weil der Chris da immer stichelt gegen mich, weil ich einfach handwerklich nichts am Kasten habe. Und die Schreibtische hast du ja gesehen, da habe ich mich geschickt rausgehalten. Und deshalb musst du das mal am Anfang mal sagen, Chris. Was sagst du dazu?
Jetzt erstmal zum Anselm.
Schön ablenken. Ja, ich muss sagen, das trifft's einfach. Ja, ja. Handwerklich habe ich nicht so viel drauf, bin ich ganz ehrlich, werde ich immer wieder kritisiert von meiner Freundin. Aber gut, so ist es halt. Ich habe andere Stärken, würde ich sagen. tatsächlich macht mir mein Job extrem viel Spaß. Ja, ich musste dich nochmal schimpfen, das kostet mit Institut für Fußballmanagement, weil das war unser alter Name. Mhm. Wir sind ja jetzt das Internationale Fußballinstitut. Das kostet in unserer Mannschaftskasse.
Ja,
wir haben da ja eine. Ich zahle da ganz oft ein. mein Job macht mir extrem viel Spaß und ich glaube, das ist ja für jeden Menschen extrem wichtig, einfach das zu finden, wo er Erfüllung findet. Man entdeckt auch immer wieder neue Dinge, die einem extrem viel Spaß machen und ich glaube, ich habe zumindest meinen Bereich gefunden, der mich glücklich macht.
Ja. Und was passiert, wenn ihr im Büro Schreibtische aufbaut?
Ja, dann müssen wir, glaube ich, eher unsere Praktikanten oder andere Kollegen mit einbeziehen, glaube ich. Sollte jeder wissen.
Das ist auch der Grund, warum er die Karriereleiter so schnell hochgekrabbelt ist die letzten Jahre.
Damit er nichts Handwerkliches
delegieren kann.
Ja, aber du, wie soll ich sagen?
Das Gleiche.
Du tust einfach so, als wärst nicht da, wenn du was aufbauen müsst.
Gut, kommen wir wieder zum Ansehen.
Oder warte, ich will noch ganz kurz daran erinnern, an das schöne Foto, was du am Wochenende mir gesendet hast, von deinen Lampen, wo du gesagt hast, Anja ist nicht zufrieden. diese Lampen sahen auf dem Bild fast so aus, als hätte sie jemand am Boden aufgehängt.
Oha, so schlimm
vorstellen. Und so hangen diese Lampen da, dass du eigentlich so denkst, irgendwas stimmt in diesem Bild nicht.
Hätte ich sein können, ja,
ne, Chris. So ungefähr. Da haben wir was gemeinsam.
Na gut, okay. Kommen wir zu dir, also als Person auch. Du hast ja in deinem jungen Alter schon echt viel erlebt. Bist jetzt hier, klar, du bist nicht der Jüngste, aber im Doktortitel, den du kurz bevorstehst, mit 29, das muss man dir erstmal nachmachen, A-Lizenz. Ich weiß selber, wie viel Aufwand das ist, da ich selber eine B-Lizenz habe und nicht mal mehr Lust habe, sowas zu verlängern, weil es so viel Aufwand ist immer. Wie kommt man dahin? Also woher kommt dieser Antrieb?
Ja, ich glaube, es ist erstmal die Lust an der Sache. Ja, ich glaube, das ist immer das, was einem irgendwo den Antrieb verschafft. Ja? Also der Spaß am Fußballsport in dem Sinn, der mich ja auch schon immer geprägt hat. Ich glaube, auch das, da haben wir was gemeinsam, glaube ich. Ja, immer schon Fußball gespielt, auch das Interesse gehabt, das eben beruflich dann zu machen, eben studiert in dem Bereich. Chris hat es ja auch schon anfänglich gesagt. Und ich habe einfach die Zeit genutzt, auch während meines Studiums die Trainerlizenzen zu machen, selber da auch Erfahrungen zu sammeln. Und das würde ich heute auch jedem empfehlen, auch mit Kindern zu arbeiten, unterschiedlichen Altersgruppen, weil man einfach immer was für sich mitnimmt. Und gleichzeitig habe ich einfach neben dem Studium, also die Trainerlizenzen und eben auch meine akademische Zeit weitergebracht, und die Doktorarbeit war nicht geplant, ja, zum Beispiel, sondern das ist halt dann passiert.
Das ist zu viel Zeit.
Ja, wahrscheinlich, genau. Also meine Freundin hat gesagt, mach mal endlich was Richtiges. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich eine Doktorarbeit. Ja, das hat sich dann, das eine hat das andere ergeben, und ich glaube, auch da sind wir wieder bei einem ganz wichtigen Thema. Man kann nicht immer alles planen. Mhm. Ja, und so ist es auch hier gewesen, muss ich sagen.
Finde ich super cool, weil ich werde immer wieder gefragt zum Umfeld, alle sind fußballverrückt, alle lieben den Fußball. Aber so im Fußball zu arbeiten oder im Sport, da ist man so ein bisschen skeptisch. Was kann ich dann machen? Was sind die Möglichkeiten? Und bei dir sieht man eigentlich ganz gut, wie viele Möglichkeiten man hat. Klar, du bist jetzt am Institut lange, aber du machst so viele verschiedene Sachen in dem Bereich, und so ergibt sich das einfach automatisch. Also du bist dann gefragt, du hast mit Sicherheit jetzt auch ein Profil, was für jeden Verein, für jeden Verband super spannend ist, einfach weil du in dem Bereich viele verschiedene Sachen gemacht hast. Immer mit der Leidenschaft im Fußball im Vordergrund und im Fokus.
Definitiv.
Ich glaube, davon kommt es auch.
Ja, absolut. Ich glaube, womit ja auch der Fußball zu kämpfen hat, sich auch andere Branchen, ist ja so diese fehlende Glaubwürdigkeit. Ja. Und ich glaube, jede einzelne Person, die in dem Bereich arbeitet, kann dafür auch was tun, ja, dass der Fußball mehr Glaubwürdigkeit gewinnt oder aber auch man selbst einfach durch seine Tätigkeit eine gewisse Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Und das ist jetzt auch persönlich mein Ziel, ja, auch seriös zu sein, ja, auch die Dinge wahrzumachen, die man auch verspricht beispielsweise, ja, und nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen vom Mond. Und so wollen wir ja zum Beispiel auch IFI-seitig wirken. Ja, und deswegen passt das da auch sehr, sehr gut zusammen, finde ich.
Cool. Dein Lebensmotto: vermeintliche Rückschläge sind lediglich Umwege auf dem Weg zum Ziel. Dein größter Rückschlag in den letzten Jahren?
Puh, Rückschläge. Also jetzt im Lauf der Doktorarbeit, muss ich sagen, beispielsweise gab es immer wieder Zeiten, wo man sagt, Anselm, ziehst du das wirklich durch? Ja? nicht, weil das Thema einem keinen Spaß macht, sondern weil natürlich das einfach schon auch ein Stress ist, ein persönlicher. Ja? Und für mich persönlich, muss ich sagen, war ein sehr, sehr großer Rückschlag eine schwere Knieverletzung, ja, die ich vor, jetzt sind schon über 3 Jahre, hatte, womit auch meine Zeit als aktiver Spieler zu Ende war. Ich war kein Profi, aber ich glaube, jeder weiß, der Sport macht, egal welche Sportart, dass das einfach auch fürs Wohlbefinden wichtig ist. Ja. Und für mich war die Laufbahn dann vorbei, und ich musste dann einfach diese Zeit auch anders einsetzen, zum Beispiel für die Doktorarbeit. Mhm. aber auch irgendwo akzeptieren, ja, dass halt jetzt nicht mehr möglich ist, jeden Tag einen Dauerlauf zu machen oder sich mit den Jungs auf dem Platz auszupowern. Ja. Mhm. Das war für mich schon ein extremer Rückschlag, weil es auch für den Kopf schwierig ist. Wenn du siehst, wie andere Sport treiben, und du wirst es auch gerne tun. Aber da möchte ich gar nicht so klagen, weil mir ist schon bewusst, es gibt viel schlimmere Dinge auf der Welt, und das habe ich für mich auch akzeptiert. Ja. Dennoch war das schon der letzte große Rückschlag für mich, definitiv.
Also ich wusste, dass der kommt, ich weiß es so ein bisschen, aber ich wollte auch darauf hinaus, weil diese Chance, die daraus entstanden ist, diese Zeit, die du gewonnen hast, die hast du ja wieder für andere Dinge genutzt. Das heißt, es ist zwar ein Rückschlag, aber du hast daraus auch viel Positives gezogen.
Absolut. Ich glaube ja grundsätzlich, und das steckt ja auch in diesem Motto, deswegen habe ich es auch gewählt, dass man einfach aus jeder schwierigen Situation, ich nenne es mal so kritische Lebensereignisse, extrem viel ziehen kann. Ja, ein kritisches Lebensereignis kann was Negatives sein, es kann aber auch was Positives sein, also wie die Geburt zum Beispiel jetzt deiner Tochter, ja. Ja, beispielsweise, oder eine Hochzeit oder was auch immer. Ja, also ich glaube, da kann man immer viel draus ziehen. Das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz schlauer Spruch von mir, aber vor allem aus diesen schwierigen Situationen dann einfach das rauszunehmen, ja, was einem dann vielleicht später helfen kann, ist, glaube ich, auch eine Kunst, eine Stärke. Die haben natürlich auch nicht alle Menschen. Ja, und man muss auch sagen, dass nicht jeder Rückschlag gleich stark einen trifft. Ja, da gibt es natürlich auch sicher Fälle, wo man sagt, boah, da wieder rauszukommen, das ist besonders schwierig. Und da ziehe ich auch echt den Hut vor diesen Menschen, die schwierige Krankheiten besiegen, die, weiß ich nicht, von schweren Verlusten einfach wieder aufstehen und sagen, ich mache jetzt weiter, erst recht. Ja, das finde ich immer besonders imponierend, finde ich.
Aber genau sowas lernt man ja irgendwo auch. Also sowas kriegt man mit auf dem Weg, oftmals auch von anderen. Gibt es da jemanden, der dich da irgendwo geprägt hat, wo du sagst, naja, die Stärke habe ich auch irgendwo mitbekommen?
Ja, ich denke, was wer ja ganz oft da genannt wird, sind die Eltern. Ja, das ist bei mir definitiv der Fall. Da bin ich einfach total positiv geprägt worden, auch durch meine Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Und da ist immer der Zusammenhalt eine ganz große Stärke gewesen. Und da schöpft man, finde ich, auch eine besondere Kraft. Ja, wenn man auch eine Unterstützung auch bekommt, auch aus der Familie heraus, egal was man vorhat, dann ist das auch immer, finde ich, sehr, sehr wichtig und sehr, sehr schön. Und ich habe aber auch ganz viele gute Freunde auf meinem Weg gehabt, die einen bestärkt haben. Auch das ist ja wichtig, ja, dass man irgendwo Bestärkung findet bei den Projekten, die man macht. Ich meine, das kennt ihr auch. Ihr seid ja Künstler in Sachen Projekten. Und oh.
Ja,
das ja doch, muss ich sagen.
Mach nur weiter an.
Das hört sich gut an. Ich stark. Ich schmier euch ein bisschen Honig ums Maul.
Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, das wollte ich sagen. Also man braucht ja immer auch Menschen, die einen bestärken. Und das tut ja auch gut. Also ist jeder, glaube ich, auch ehrlich genug zu sagen, ja, das tut gut. Ja, auch zu sagen, hey, ich finde gut, was du machst. Ja, und das braucht jeder.
Und ja. Entschuldigung, ist mir noch was eingefallen.
Ja, mir auch.
Und an so einer institutionellen Einrichtung ist es ja oftmals so, du hast ja auch dort Begleiter oder Leute, die über dir stehen, die dich da prägen. Wer war das auf deinem Weg?
Gut, das waren unterschiedliche Leute. Ich muss sagen, jetzt der aktuelle Direktor des IFI, Florian Kainz, ist sicher ein Begleiter. Klar, der ist vom ersten Tag an mein Vorgesetzter, ja, und somit auch ein Mentor, ja, definitiv. Natürlich kann ich aber auch hier Alex Schmalhofer nennen, den ihr auch kennt, der jetzt beim RB-Konzern ist, vorher bei RB Salzburg war, jetzt bei Leipzig auch, beziehungsweise übergreifend tätig ist, der mir ja den Einstieg im IFI auch erleichtert hat. Ich bin ja damals gekommen, da hieß es noch Institut für Fußballmanagement, und habe ja da im Bereich Spielanalyse gearbeitet unter ihm, ja, und da haben wir einiges auch aufbauen können. Von daher habe ich von ihm da vieles mitnehmen können, auch was sein Arbeitseifer angeht beispielsweise. Er ist ja sehr, sehr ambitionierter Typ auch, der einfach ganz genau weiß, was er will, sehr diszipliniert auch. Ja, und dann gab es natürlich auch Leute wie Tobias Haupt, der ja auch bei uns am Institut sehr lange war, es ja auch mit aufgebaut hat. Du kennst ihn ja auch, und der dann ja zum DFB gegangen ist. Und da sieht man natürlich schon auch, wie schnell so ein Weg gehen kann. Man sieht aber auch, wie unterschiedlich Persönlichkeiten sind. Und das ist total spannend, eben dann auch eben zu sehen, wie wir kennen unterschiedliche Persönlichkeiten auch. Und das hat mich dann auch mitgeprägt, definitiv.
Head of Training and Further Education beim International Football Institute. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Die Frage hat mir der Chris extra gegeben. Also im Grunde, das hört sich ja unglaublich professionell an. Würdest du einfach den Zuhörern mal erzählen, was genau du machst?
Ja, ich kann es auch einfacher ausdrücken. Leiter Aus- und Weiterbildung. Das ist die Definition aus LinkedIn. Tatsächlich, muss ich sagen, kommt die daher, dass man ja auf LinkedIn erstmal so ein bisschen englischsprachiger unterwegs war. Ja, und wir als IFI ja auch im englischsprachigen Markt auch unterwegs sind. Aber ja, was mache ich denn am IFI? Also im Endeffekt hat man jetzt schon gehört, ich bin da auch ja gewachsen dort, habe verschiedene Tätigkeiten gemacht, vieles gesehen und gemacht. Aktuell in dieser Rolle bin ich ja irgendwo verantwortlich für unsere Aus- und Weiterbildungsprogramme, die wir auch, ich würde sagen, als Marktführer auch in Deutschland anbieten im Sektor Fußball. Und ich bin dafür verantwortlich mit meinem Team, dass wir neue Programme schaffen, dass wir neue Ideen konzipieren. Wo benötigt denn der Fußballmarkt in Zukunft Aus- und Weiterbildung? Und ja, wir dann das Ganze auch in wirkliche Programme gießen, die dann auch funktionieren. Wir wollen natürlich, dass unsere Leute, unsere Teilnehmer auch profitieren, ja, dass die rausgehen und sagen, hey, da habe ich was richtig Cooles gemacht, ich habe mein Wissen erweitert und ich kann es vor allem aber auch umsetzen. Ja, das ist ja auch immer sowas, dass ich nicht nur irgendein starres Wissen generiere, sondern dass ich rausgehe und sage, hey, jetzt gehe ich in meinen Club, jetzt gehe ich in meinen Verband und kann dann dort beispielsweise die Konzepte der Spielanalyse oder Scouting-Prozesse implementieren. Und das ist jetzt mal vielleicht ganz salopp gesagt auch unsere Aufgabe. Natürlich kommen da auch viele Dinge dazu, aber ich schätze das besonders, weil man eben dann auch hier wieder, und dann geht es wieder um Menschen, extrem viele spannende Persönlichkeiten kennenlernt. Jetzt kann ich wieder euch sagen, ja, wieder Honig ums Maul schmieren, Freunde, das kommt immer wieder. Und aber auch andere spannende Persönlichkeiten, und das macht dann, finde ich, einfach auch den Job aus, mit vielen Menschen zu tun zu haben.
Ja. Also für die Zuhörer, ich habe ja mit dem Anselm damals parallel gleichzeitig angefangen am Institut, ich im Bereich Social Media Marketing und dann Tobi und du beim Alex im Spielanalysebereich, also die Parallelen sind da gegeben, und ich habe es damals auch so gemerkt, da waren natürlich schon Top-Leute mit dabei, Jochen Breyer, Olli Kahn in meinem Fachbereich, bei dir war es auch nochmal mit dem Kahn die langjährige Begleitung auch, man hat echt die Top-Vereine, die Top-Verbände begleitet von Anfang an, und das ist schon was das Institut auch auszeichnet, und ihr schafft es auch in die Praxis zu transformieren, finde ich ganz gut. Also es ist immer so die Kritik an so einer Uni-Einrichtung, ja, dass das halt nicht geschafft wird. Bei euch ist es aber anders. Ihr arbeitet schon in der Praxis aktiv mit.
Definitiv, ja. Ich glaube, das ist immer die Schwierigkeit ja auch, wenn man sich auch mit Wissenschaften beschäftigt, ja, was ja auch unser Anspruch ist, wissenschaftlich zu arbeiten, dass man dann eben nicht in diesem Elfenbeinturm verharrt, sondern dass es halt anwendungsorientiert ist. Und das versuchen wir eben, ja, dass wir verschiedene Studienprojekte haben, Forschungsprojekte haben, die dann vielleicht mal erstmal theoretisch beginnen. Das ist ja auch immer wichtig. Ich glaube, die Praxis braucht immer eine gute Theorie. Mhm. Und dann aber versuchen, das wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Also ich meine, das haben Alex Schmalhofer, Tobi Haupt vorgemacht. Das haben wir dann in der Zukunft auch weitergeführt in vielen Studien. Und das muss auch immer unser Anspruch bleiben. Und das finde ich aber auch persönlich einfach auch geil, auf gut Deutsch, dass man es eben auch schafft, dann eben sehr fundiertes Wissen aber auch in die Praxis zu implementieren. Ja, das ist die Herausforderung.
Du warst ja anfangs im Bereich Spielanalyse unter Alex tätig und recht früh mit dabei. Was bedeutet das IFI für dich mittlerweile?
Ja, es ist für mich ein ganz großer Baustein meines Lebens, ja, mittlerweile. Ich meine, ich bin 6 Jahre schon an Bord, ja, ich bin 29, also von daher, vor allem mein Berufsleben hat es natürlich maßgeblich beeinflusst. Es ist ein Stück weit schon mein berufliches Zuhause, ja, weil ich dort auch mich als Mensch besser kennengelernt habe. Ich habe extrem viel lernen dürfen. Ich glaube, dass ich mich da auch extrem weiterentwickelt habe und einfach auch für meine Zukunft, wo auch immer die ist, ja, auch einfach mein Fundament gelegt habe. Und deswegen wird das IFI da immer eine besondere Rolle einnehmen. Ich glaube, es ist auch immer was sehr Besonderes. Auch da kann ich wieder auch auf euch verweisen. Ich meine, wenn man irgendwo was mitgeprägt hat. Ja, und ich meine, Chris, als wir auch dort begonnen haben, war das Institut noch sehr klein. Ja, und es hat sich halt mittlerweile extrem stark entwickelt. Ja, auch in der Mitarbeiteranzahl sieht man das. Und ich glaube, auch in der Wahrnehmung im Markt. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, ja, wenn man nicht eine Nummer ist von ganz vielen, ja, sondern gesagt hat oder sagen kann, hey, ich habe das mitentwickelt, dieses Unternehmen, und habe da maßgeblichen Einfluss.
Ich meine, ihr habt auch Studiengänge inzwischen,
genau,
die ihr vom IFI direkt anbietet.
Ja, genau, haben wir auch, Chris, das wird ja immer runder dann. Wir haben Studiengänge. Das war ja auch was Schönes, was eben auch unser Netzwerk bietet. Wir arbeiten ja mit den Hochschulen sehr eng zusammen, dass wir eben auch dann staatlich anerkannte Studiengänge anbieten können, in dem Fall Fußballmanagement und Training und Coaching im Fußball. Da bist du auch als Dozent aktiv und zeigt ja auch wieder, dass wir einfach hier es auch schaffen wollen, dass wir neben unseren Professoren, ja, eben auch die Menschen aus der Praxis eben am Start haben wollen, die eben erzählen, wie funktioniert es denn.
Ja. Aber finde ich auch super spannend, was du da vorher gesagt hast mit Glaubwürdigkeit, weil das ist ein großes Problem, was der Fußball hat.
Ja.
Leider Gottes durch diese ganzen Vitamin-B-Sachen, dass Ex-Fußballer und so weiter immer in Positionen kommen, wo sich andere denken, die sich da ein bisschen auskennen. Ja. So, wie ist das denn jetzt passiert? Um Glaubwürdigkeit dafür zu schaffen und Glaubwürdigkeit auch für eine professionelle Kompetenz im Bereich Fußball zu schaffen. Und ich glaube, deswegen finde ich diese Studiengänge hochspannend, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, wie ich damals Sport angefangen habe zu studieren, und es wurde auch belächelt von so vielen, im Freundeskreis und sonst was. Also ich habe BWL danach noch studiert. Ich glaube, ich habe es teilweise nur gemacht, weil ich so belächelt wurde. Also muss ich ernsthaft mal so sagen. Ja. Und ich habe es aber geil gefunden, und ich habe gemerkt, was man damit machen kann, was für Grundsteine man setzen kann. Und wenn ich jetzt bei Fußballmanagement im Studiengang sitze und mit denen was zusammen entwickle, da merke ich, dass da richtig gute Leute da sind, die halt ihre Leidenschaft voll da haben, wo sie sind. Und ich sie versuche auch immer daran zu bestärken, geht früh in die Vereine, um das, was wir hier auch lernen, umzusetzen, um in Vereinen auch zu zeigen, was bringt es eigentlich, wenn jemand professionell, wie soll man sagen, unterrichtet ist, beziehungsweise sich professionell aufbaut selber. Das ist für mich die absolute Zukunft.
Ja, absolut. Also ich glaube, man muss sich auch selber als Student jetzt in dem Fall einfach auch ein Unterstützungsnetzwerk aufbauen. So nenne ich es jetzt mal. Also so ein Supporter-Netzwerk, das aus meiner Sicht daraus besteht, dass man zum einen, wir haben vorher schon drüber gesprochen, Mentoren irgendwo braucht, Leute, an die man sich richtet, die einem Feedback geben, die einen auch mal spiegeln. Und das fehlt ja auch vielen, muss man auch ganz klar sagen, so diese Reflexionsfähigkeit, auch sich einzugestehen, hey, da habe ich Probleme oder Schwächen, da kann ich arbeiten. Das ist, glaube ich, was extrem wichtig ist. Dann geht es auch darum, glaube ich, dass ich auch einen Plan für mich habe, wo probiere ich mich aus? Und ich glaube, da gilt vor allem im Bereich Sport und Fußball, das Motto, man muss erstmal liefern. Also lieber auch mal in kleinere Vereine gehen, auch ehrenamtlich arbeiten, sich engagieren, ja, sich auch selber kennenlernen, ja, ausprobieren dürfen. Ich meine, diese Verantwortung bekommt man in großen Clubs nicht gleich. Ja. Ich glaube, das ist extrem wichtig, um dann auch dann den Einstieg zu schaffen, weil brauchen wir auch nicht reden, das ist natürlich auch verdammt schwer. Ich meine, der Fußballmarkt zieht halt viele Menschen an, weil dort viel Geld ist in der Spitze. Ja. Und weil es irgendwo ein attraktives Produkt ist. Und deswegen ist es natürlich nicht so einfach, dort einen Job zu bekommen. Aber es sollte auch nicht jeder immer danach streben, der neue Uli Hoeneß zu werden, sondern es gibt ja eine Vielzahl mehr an Möglichkeiten, ja, die auch total attraktiv sind.
Absolut. Ich meine, die Professionalisierung von Sportvereinen ist immer noch Lichtjahre zurück, muss man einfach so sagen. Ich meine, ich habe da auch lange gearbeitet, im oberen Bereich Deutschland, sage ich mal, jetzt nicht Bayern, nicht Stuttgart, wobei Stuttgart dann sogar voraus ist. Ist die Professionalisierung in Vereinen deutlich weiter fortgeschritten als in Bayern. Also das ist Wahnsinn, da triffst du Vereine, die haben 10.000 Mitglieder und du hast noch nie was von denen gehört. Mhm. Die haben zig Mitarbeiter, sind professionell aufgebaut. Das suchst du in Bayern. Da ist der größte bayerische Verein, ist da oben eine Lachnummer so ungefähr von den Mitgliedern her. Also da versuche ich nämlich auch immer die Studenten zu bestärken. Fangt früh an. Ihr müsst früh Praxis und Theorie einfach Hand in Hand nehmen. Das ist, glaube ich, was super wichtig ist.
Ja. Also es gibt ja auch nicht nur Vereine in dem Bereich. Ich meine, wir sind ja im Marketing. Wir betreuen mittlerweile auch Bundesliga-Profis in dem Bereich. Die Nachfrage wird aus Marketing-Sicht immer höher. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Studiengang, was halt an der HAM, wo wir auch studiert haben, wozu das Institut ja auch irgendwie gehört, dem Hochschulnetzwerk Iron World, so toll ist, dass ihr einfach Dozenten habt, die aus der Praxis kommen. Also das ist auch mal ein Lob an die Hochschule, weil es einfach nicht die Theoretiker sind, sondern Leute, die wirklich Tag und Nacht in dem Bereich arbeiten. Ich sehe es ja beim Chris, ich meine, 50 Stunden sind einfach harte Arbeit in der Praxis und das Wissen dann dem Studenten weiterzugeben, ich glaube, das kriegst du fast nirgends, weil der typische Professor, mal so gesagt, ist halt nicht der die ganzen Probleme mitbekommt im Alltagsgeschäft. Und das ist eigentlich das Wertvollste in dem Ganzen. Und das dann an die Studenten weiterzugeben, ich glaube, das ist ein super smartes Konzept.
Ich glaube, diese Paarung ist extrem wichtig, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind. Also dieses vom Professor, die wissenschaftlichen Aspekte, wo auch letztendlich ja geforscht wird. Ja. Und dann gleichzeitig jemanden aus der Praxis zu nehmen, um das dann letztendlich Hand in Hand gehen zu lassen für den Studenten, um einfach so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, theoretisch, aber so wie auch die Umsetzung für die Praxis.
Genau, absolut. Ja, und dann, glaube ich, geht es ja auch darum, das weiß man ja heute, dass es keinen Sinn macht, nur Monologe zu halten in der Vorlesung, sondern es geht ja darum, dass die Leute selber arbeiten an den Projekten, in eben realen Projekten zu arbeiten, Praxisbeispiele zu haben, zum Beispiel mal eine Saisoneröffnung planen zu dürfen oder ein Marketingkonzept zu entwerfen, wirklich an einem korrekten Beispiel. Ich glaube, das ist das, was man braucht und hier sind wir wieder dabei, eben nicht träges Wissen anzuhäufen, sondern machen, tun und so wird man besser. Oder da schließt sich auch wieder der Kreis, kann man wieder auf die Trainerlizenzen gehen. Ich kann noch so eine hohe Trainerlizenz haben, wenn ich selber nicht auf dem Platz mal gestanden habe, das ausprobiert habe, dann werde ich kein guter Trainer sein. Ja, das funktioniert einfach auch nicht, das eine ohne das andere.
Absolut. Denn Spiel analysieren ist ja eigentlich ein Traumjob. So. Und du hast es ja gemacht, beziehungsweise machst es. Kannst du uns da mal einfach erzählen? Ich meine, die anderen sitzen, oder viele sitzen zusammen und analysieren ihre Spiele daheim oder am Stammtisch, hoffentlich irgendwann wieder am Stammtisch, du hast da riesen Spaß dabei, darüber zu diskutieren. Ihr macht das professionell, du machst das professionell. Was machst du da genau?
Also ich muss da einschränken, dass ich es gemacht habe. Ja, wir haben ja auch einen eigenen Bereich, Spielanalyse, Scouting und Kaderplanung mit Markus Brunschneider und Julian Lauer, die das jetzt machen, seit Jahren machen. Ist natürlich eine total faszinierende Sache, die auch extrem viel Spaß macht, wenn man den Fußball liebt. Wir machen dort ja verschiedene Sachen. Wir analysieren wirklich klasse Spiele für TV-Sender beispielsweise, in Vorbereitung für die Redaktion. Es gibt aber genauso gut Spielanalysen für Clubs, ja, oder aber auch für Berater, ja. Also wir machen da eine ganze Palette von Mannschaftsanalysen oder aber auch Spielleranalysen, also Einzelspieleranalysen. Und heutzutage ist ja auch eben dieser ganze Datenbereich dort extrem wichtig und gewachsen. Also es geht nicht mehr nur noch darum, qualitativ sich ein Spiel anzuschauen. Auch das ist, glaube ich, schon eine Sache, die man können muss, ja, qualitativ ein Spiel bewerten zu können, Stärken, Schwächen zu sehen, Muster zu erkennen bei den Mannschaften, wie spielen sie denn, sondern eben dann auch die Daten mit einzubeziehen. Ja, und das ist ja ein Sektor, der brutal wachsen wird in Zukunft. Es werden unzählige Daten erhoben durch unterschiedliche Anbieter im Fußball, aber sie dann auch interpretieren zu können, ist eine Kunst, um dann nicht einfach nur da stehen zu bleiben, zu sagen, ja gut, die eine Mannschaft hatte mehr Ballbesitz als die andere und gewinnt deswegen das Spiel. Da steckt natürlich mittlerweile viel, viel mehr dahinter und ja, das wird in Zukunft extrem an Wichtigkeit gewinnen.
Sind wir da nicht eigentlich auch ziemlich hinterher, wenn ich jetzt an Amerika denke oder sonst was? Da ist ja diese Analyse und wirklich aus der Analyse was rauslesen, riesig, schon ewig.
Das stimmt, ja. Ich glaube, dass der Fußball grundsätzlich anderen Sportarten da erstmal hinterher ist. Andere Sportarten haben da schon viel früher Dinge umgesetzt. Aber ich glaube, dass der Fußball jetzt da eine ganz gute Entwicklung auch nimmt. Vor allem auch der deutsche Fußball da extrem viel macht und versucht aufzuholen. Ja, und ich bin da selber total gespannt, wo wir dann, ich sage jetzt mal, übermorgen stehen werden, was dann alles einfließt. Wir haben ja leider noch nicht den Fall, dass zum Beispiel in der Flyalarm Frauen-Bundesliga Daten erhoben werden. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein nächster Schritt, um da auch ja einzuzahlen irgendwo in die Entwicklung. Und dann wird auch der deutsche Fußball da weiter wachsen in diesem Bereich. Dann geht es aber natürlich auch darum, dass die Leute, also die Menschen, die in den Clubs arbeiten, auch damit umgehen können. Ja, weil da sind wir wieder dabei, wir können viel Technologie haben, aber wir müssen natürlich sie auch verstehen und dann auch in die Praxis implementieren können. Und darum geht es natürlich dann auch wieder für uns zum Beispiel. Schließt sich auch hier wieder dann der Kreis.
Ihr habt ja auch einen Teil dazu beigetragen mit eurem Zertifikat Spielanalyse, war, glaube ich, damals vor 5 Jahren so das erste in dem Bereich und ist ja auch, wenn man so sagen kann, also von der Außenwahrnehmung her euer Aushängeschild, wenn man so auf die Absolventen schaut. Was genau lernt man da und was kann man danach machen? Und vielleicht hast du auch ein paar Beispiele, wo Absolventen gelandet sind oder Absolventinnen.
Ja, also ja, dieser Spielanalysebereich ist auch hier faszinierend gewesen. Also damals, als wir das geschaffen haben, das Programm, da war das ja noch ein neues Feld. Ja, das war eine ganz neue Ausbildung der Spielanalyst im professionellen Fußball, so nennen wir das Programm heute. Daraufhin sind ja dann Programme entstanden für den Amateur-Nachwuchsfußball. Dann sind Scouting-Programme entstanden. Es wird jetzt ein Data Analyst kommen bei uns in Zukunft. Aber weil du jetzt besonders hinsichtlich des Spielanalysts gefragt hast, ja, natürlich geht es darum, in dem Programm den Workflow erstmal zu erlernen. Ja, was muss ein Spielanalyst überhaupt können? Ja, und wie schauen die einzelnen Arbeitsschritte aus? Ich meine, wir sprechen hier über natürlich auch klassische Expertise, die man aufbauen muss im Bereich Fußballlehre. Ja, das Spiel muss man verstehen. Ich glaube, das ist die Basis, sonst kannst du kein Spielanalyst sein. Weil man muss ja auch nochmal unterscheiden. Ich sag's jetzt mal so, es gibt den Video Analysten, nenne ich ihn jetzt hier mal, der ein Spiel filmt. Ja, und dann gibt es den Spielanalysten, der aber auch das Spiel interpretieren kann, der dann wirklich auch zum Beispiel ein Co-Trainer-Spielanalyse sein kann, der dem Trainer wirklich auch an die Hand gibt, hey mein Lieber, ich würde so und so spielen gegen diesen Gegner. Mhm. Also wirklich eigentlich ein Trainer. Das hat sich auch gewandelt, also dass ein Spielanalyst mehr heute auch ein Co-Trainer ist oder oft im Trainerteam drin ist. So, also es geht darum, natürlich Fußballlehre-Kenntnisse zu gewinnen, aber dann geht es darum auch zu wissen, wie nutze ich denn die Softwareprodukte, ja, die es hier auch gibt, da gibt es unzählige. Wie kann ich die so in den Alltag einbinden, dass es effizient ist und auch gewinnbringend am Ende des Tages, weil natürlich bringt es mir nichts, wenn ich den ganzen Tag mich verkünstle in irgendwelchen Videoschnitten. Ja. Es muss am Ende zielführend sein. Und dann geht es natürlich auch weiter hinsichtlich, okay, wie präsentiere ich dann auch die Ergebnisse vor einer Mannschaft. Ja, auch das ist ja nicht so einfach. Ja. Klar, oft macht das der Cheftrainer, manchmal aber auch nicht. Und dann geht es darum, wie präsentiere ich die Ergebnisse vor dem Team, wie bringe ich sie an. Ich möchte natürlich auch jeden einzelnen Spieler erreichen, was ja auch nicht möglich ist, das wissen wir auch. Jeden Spieler triggert was anderes. Aber auch das müssen die Leute erlernen. Also es sind ganz vielfältige Aufgaben, die man dann hat. Und dann auch hier gilt aber wieder, selber ausprobieren in der Praxis. Die Leute von uns landen ja auch nicht alle dann wirklich im Job als Spielanalyst. Mhm. Manche werden Co-Trainer, manche werden Trainer. Loic Favé zum Beispiel, Co-Trainer St. Pauli, oder auch Fabi Hürzeler, auch Co-Trainer St. Pauli. Die wussten vorher schon, dass sie Trainer sind und keine Analysten. Mhm. Aber sie haben sich trotzdem die Skills erarbeitet. Ja, und auch Markus Brunschneider zum Beispiel, der den Fachbereich leitet, hat das erste Programm damals durchlaufen. Ja, und so haben wir eben unterschiedlichste Jobprofile, die bei uns durchlaufen, neben den klassischen Analysten eben auch ganz andere. Und wir haben dort vor allen Dingen aber auch einfach Top-Leute, von denen man lernen kann.
Ich wollte gerade sagen, Referenten habt ihr ja auch von Trainer über.
Genau. Ja, weil ein Analyst, der muss einfach fachlich top sein. Der muss mit seinem Cheftrainer diskutieren können auf einer Ebene, ja, über das Spiel. Sonst ist er eigentlich gar nicht die perfekte Hilfe. Und deswegen haben wir eben Leute wie Manuel Baum, der seit dem ersten Tag am Start ist. Oder wir hatten über viele, viele Jahre Lars Kornetka dabei, der heute auch in der Co-Trainer-Rolle ist. Ja, wir haben also ganz viele Experten. Auch Alex Schmalhofer ist natürlich weit an Bord, auch wenn er jetzt nicht mehr am IFI ist, sondern eben bei RB. Also das ist auch wichtig, dass man dann von den Besten auch lernen kann. Darum geht es uns natürlich.
Ja.
Vor allem ist es hochspannend eigentlich.
Ja, es ist ein Traum für jeden Fußballfan.
Absolut. So ein Spiel zu versuchen überhaupt zu lesen, macht riesen Spaß. Und dann daraus was zu nehmen und der Mannschaft weiterzubringen. Ich habe ja dann, als ich Trainer im Herrenbereich war, habe ich dann versucht, das auch zu machen. Es ist abartig aufwendig.
Ja.
Also wirklich abartig aufwendig. Und wie du schon sagst, es dann auch wirklich richtig rüberzubringen und jeden dabei zu erreichen, so dass keiner einschläft bei der Spielanalyse, ist trotzdem knapp zu halten und lauter solche Sachen, unglaublich wichtig. Und ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich noch jemanden im Trainerteam hatte, der jetzt inzwischen auch bei uns noch arbeitet.
Grüße an Mitch, der auch am Institut gerade das Zertifikat macht im Scouting.
Richtig. Der hatte halt einfach auch eine geile Meinung, so als Analyst. Also er hat was analysiert und ist dazu gestanden. Ich glaube, das ist halt auch was ganz Wichtiges, dass man diesen Background bekommt durch euch. Dann auch sagen zu können, hey, das ist jetzt meine Meinung. Sie muss nicht 100% sein, weil es gibt immer mehrere Meinungen. Aber so habe ich mir das erarbeitet und dazu stehe ich. Und das ist, glaube ich, für einen Cheftrainer heutzutage unfassbar wichtig. Also einer der wichtigsten Bereiche überhaupt.
Absolut, ja. Da triffst du natürlich jetzt das nächste Thema, ja. Also ich meine, da sind wir wieder bei der Glaubwürdigkeit. Das ist für mich eigentlich das Wort schlechthin. Ja, glaubwürdig zu sein ist für einen Trainer ja auch das A und O. Und ich finde es einfach auch so faszinierend. Und deswegen ist dieser Trainer, diese Position Trainer, fasziniert mich deswegen auch. Weil du als Trainer ja viel mehr bist als der Trainer auf dem Platz. Ja, du bist ein Dirigent, ja, du bist derjenige, der irgendwo auch mal die Vaterfigur ist, je nachdem, was für Spieler du hast. Du bist derjenige, der auch mal durchgreifen muss. Ja, du bist ein klassischer Führer einer Mannschaft. Und deswegen musst du einfach extrem viele Rollen drauf haben. Ja, und ich finde es einfach dann, und dann können wir aber auch ganz viele andere Rollen bedienen, müssen wir gar nicht unbedingt über einen Trainer sprechen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann ist es immer eine extreme Herausforderung, dieses Team auch zu erreichen und mit denen dann auch ein Ziel eben erreichen zu können. Und auch hier finde ich es einfach herausragend, wenn das Menschen über eine lange Zeit schaffen, mit einem Unternehmen Erfolg zu haben oder mit eben einer kleinen Mannschaft Erfolg zu haben, weil es einfach immer eine Kunst ist, jedes Individuum zu erreichen.
Das Anforderungsprofil wird ja von einem Trainer immer anspruchsvoller. Ja. Und auf der einen Seite ist natürlich soziale Kompetenz, die hat man sie nicht. Also ich glaube, dass man die so richtig erlernen kann. Und die fachliche Kompetenz wird immer mehr gefragt. Darum sieht man ja auch, dass Trainer wie ein Tuchel, Nagelsmann, da einfach die Top-Player aktuell sind. Provokative Frage, gibt es in Zukunft dann noch Ex-Profis, die einfach sofort auf den Trainerstuhl landen? Ist es der richtige Weg?
Also ich hätte jetzt fast ja gesagt, aber du hast gesagt sofort und deswegen glaube ich nein.
Genau, das war bewusst sofort.
Genau, also ich glaube nein. Ich glaube, dass der Weg immer über eine Ausbildung gehen wird. Mhm. Ich glaube, dass der DFB das ja auch schon frühzeitig erkannt hat und hier auch schon einige Dinge umsetzt und plant, dass das nicht mehr der Fall sein wird, weil das wird einem ja auch bestätigt von Profis, dass dieser Trainerjob auch ein Beruf ist, den man lernen muss. Mhm. Ja, natürlich hat ein Profi gewisse Vorteile, keine Frage. Ein Profi weiß, wie es ist, in einem vollen Stadion zu spielen. Ein Profi weiß, wie sich vielleicht mal kritische Situationen anfühlen. Er weiß auch vielleicht, wie ein Trainer agiert in einer gewissen Situation und kann das dann direkt ummünzen, wenn er selber in dieser Rolle Trainer steht. Das sind Vorteile, ja, aber das ist ein kleiner Vorsprung, den er hat. Andersherum hat ein Nicht-Profi, jemand, der aus dem Amateurfußball beispielsweise kommt oder im Jugendfußball, der hat andere Vorteile. Ja. Ich meine, wir müssen nur mal sehen, jemand, der zum Beispiel Nicht-Profi ist und sich frühzeitig entschieden hat, Trainer zu werden, der hat halt vielleicht mit 30 schon 12 Jahre Trainererfahrung. Ja. Und Trainererfahrung ist, das wissen wir auch, ist ein extrem wichtiger Aspekt, um ein guter Trainer zu werden. Ja, weil man eben auch hier seine Erfahrungen sammelt, eben in der Praxis, nicht irgendwo auf dem Bürostuhl, sondern man hat halt in diesen 12 Jahren unzählige Gespräche geführt, man hat unzählige Trainingseinheiten geplant, man hat ganz viele Spiele erlebt mit was für komischen Spielverläufen. Und das muss dann ein Ex-Profi erstmal schaffen, ja, dann diese Spielerfahrung in Trainererfahrung umzumünzen irgendwo.
Vor allem willst du ja, also das klingt jetzt blöd, aber die intelligentesten Spieler deiner Mannschaft willst du als erstes erreichen, weil die meistens die Mannschaft auch führen. Und ein intelligenter Spieler ist heutzutage nicht mehr damit abgefrühstückt, indem man sagt, ja, die Situation kenne ich, ich habe schon gegen Mailand gespielt oder sonst was, sondern der will Input haben, der will aufsaugen. Ich nehme Philipp Lahm, der halt mit Pep Guardiola saugut zurechtkam, weil halt, er wusste, er kriegt immer wieder was Neues. Er kriegt die ganze Zeit etwas, womit er verarbeiten kann in seinem Kopf. Und dann auch Thomas Müller und Neuer und so weiter. Ich glaube, das ist genau der Anspruch, den auch ein Spieler heutzutage an einen Trainer hat. Zu sagen, hey, ich will nicht mehr nur wissen, warum wir diese Übung machen, was extrem wichtig ist, sondern wenn du glaubwürdig sein willst, dann erklär mir, warum wir jetzt so spielen. Und das, sage ich mal, früher war einfach die Entwicklung nicht so weit. Das heißt, der Spieler wusste selber nicht, was es für Möglichkeiten gibt. Und heute befassen sich die Spieler selber damit. Und damit ist dieses, warum ich so spiele und das erklären zu können, unglaublich wichtig.
Absolut, ja. Auch das, finde ich, trifft vollkommen zu. Also es gibt ja ganz viele Profispieler, die sich mittlerweile so mit dem Spiel beschäftigen, die könnten fast schon auf den Trainersessel. Ja, die schauen jedes Spiel an, sezieren das. Ja. Natürlich sind die dann auch irgendwo talentiert und haben großes Potenzial, dann auch mal Trainer zu sein. Ja, also deswegen, das ist auch ein extrem spannendes Feld, mit dem wir uns ja auch sehr beschäftigen. Wie muss eine Trainerausbildung vielleicht auch ausschauen? Wo kann man vielleicht steuern und Dinge verändern? Ja, auch da geht es darum. Zum Beispiel, ich habe ja vorher auch schon über kritische Lebensereignisse gesprochen. Auch das ist bei Trainern aus meiner Sicht eine ganz prägende Angelegenheit, dass du Dinge erlebt hast in der Vergangenheit, die dich dann eben auch als Trainer besser gemacht haben. Auch hier Rückschläge im Stadion, ausverkauftes Haus, das dich auspfeift, ja, und du beispielsweise dann auch entlassen wirst. Ja, da weiß ich auch von vielen Trainern, dass das ihnen erstmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Ja, so eine Entlassung. Ich meine, da muss man sich mal vorstellen, jetzt in der Wirtschaftswelt, man wird einfach vom einen auf den anderen Tag entlassen, ja, und steht dann da. Ich glaube, auch damit muss man erstmal umgehen. Und dann sind wir auch wieder bei Erfahrungen. Ich glaube, da kommen wir auch nicht drum rum. Man muss gewisse Erfahrungen auch einfach sammeln.
Ja. Ich glaube, egal ob Profi oder nicht Profi, du brauchst Wissen. Und das ist das Schöne, dass wir langsam in dem Zeitalter ankommen, das Wissen macht es und nicht mehr nur Kapital oder Land oder sonst was, sondern wir sind bei Wissen.
Entschuldigung, Chris, aber da muss ich jetzt euch mal eine Frage stellen. Wer sind denn für euch die deutschen Top-Trainer aktuell? Ja, jetzt nicht in Deutschland, sondern grundsätzlich.
Chris, du darfst anfangen, damit ich noch überlegen kann.
Ja, ist natürlich ein Jürgen Klopp, ist ein Nagelsmann, ist ein Tuchel für mich einfach, weil die nicht diesen Vorteil hatten, also dass sie ganz oben waren und vom Namen halt leben, sondern die haben sich dahin gearbeitet, wie du richtig gesagt hast, über Jahre, über Jugendabteilungen, Jugendmannschaften, und wenn das immer wieder bestätigt wird und immer eine Stufe nach oben gehst, dann ist es auch irgendwann gerechtfertigt. Ja. Und dann gibt es für mich halt Trainerprofile, wo ich sage, okay, der war halt mal ein guter Spieler und aufgrund dessen ist er zum Trainer geworden, was man aber dann oftmals widerlegen kann nach kürzester Zeit. Ja. Und deshalb sind das für mich so die im deutschen Fußball, die drei guten, die ich jetzt kenne. So
ja, da wollte ich jetzt drauf raus. Also, weil du hast jetzt eigentlich drei genannt, die ja auch jetzt keine große Profikarriere vorweisen.
Das meine ich ja damit.
Teilweise eben gar nicht oder eben nur wenig. Und das zeigt ja eigentlich auch schon. Man muss eben kein Top-Profi gewesen sein, um guter Trainer zu sein.
Richtig. Und die sind halt auch durch die Scheiße in Anführungszeichen gegangen. Ja. Der Ex-Profi, der vielleicht den riesen Namen hat, ja, der hatte halt High Life die letzten Jahre. Ja. Wir sprechen immer von den Top-Spielern und die haben sich wirklich hochgekämpft. Die sind einfach mal auch umgezogen. Die haben auch mal irgendwie einen Aufwand betrieben für wenig Geld und das ist, glaube ich, das, was die auch auszeichnen am Ende.
Wen ich da übrigens noch nennen möchte, ist Ole Werner. Ja, beispielsweise Ole Werner, Trainer von Holstein Kiel. Finde ich auch eine extrem interessante Story, ja, wie er sich entwickelt hat. Ich meine, Ole, mit dem habe ich die Elite-Lizenz gemacht, zum Beispiel. Weiß ich noch, Sportschule Grünberg, nicht die schönste Sportschule. Mhm. Wir waren in einem Zimmer. Und damals war er Trainer eben der zweiten Mannschaft von Kiel. Ich glaube, die haben 5. Liga zu dem Zeitpunkt gespielt. Da sieht man mal, wie schnell es gehen kann. Er hat gerade studiert gehabt, ja. Und hat sich dann entwickelt, weil er aber einfach eine, aus meiner Sicht, einfach enorm interessante Persönlichkeit ist, einfach einzigartig ist. Und auch hier sieht man wieder, es kann auch mal dann schnell gehen. Der Ole, so habe ich ihn damals erlebt, jemand, der eigentlich total in sich ruht, ja, und dann, wenn er auf dem Platz ist, auf einmal wie ein Vulkan unterwegs sein kann. Mhm. Ja, und das ist eben auch wiederum spannend, und das haben, finde ich, viele, viele Trainer im Profifußball gemeinsam. Sie haben alle einfach eine besondere Persönlichkeit, finde ich.
Jetzt noch an Chris die Frage, jetzt drei weitere.
Drei
weitere. Ich sollte anfangen. Hansi Flick, nehme ich vorweg.
Hansi Flick hat einfach eine wahnsinnige soziale Kompetenz, würde ich jetzt mal sagen, aber hat sich damit auch immer sehr weitergebildet im Taktischen. Es ist schon Wahnsinn, was aus dem rausgekommen ist jetzt die letzten zwei Jahre, wo sich viele, die sich damit beschäftigt haben, sich bestimmt gefragt haben, also ich zumindest, wo hat der das ganze Wissen her? Weil das hat man ihm jetzt erstmal nicht so zugetraut. Wen ich jetzt mal nicht deutsch noch nennen möchte, und weil ich möchte das auch nicht zu sehr machen, dieses Profi und Nicht-Profi. Ja. Simeone ist zum Beispiel jemand, dem ich begeistern zuschaue. Der ist auch ein Wahnsinn, also war ja auch ein großer Star. Aber der entwickelt sein Spiel immer weiter, habe ich das Gefühl. Viele sagen, er macht es gar nicht, also er ist immer das Gleiche, aber wenn man da mal genau hinschaut und sich damit befasst, das ist unfassbar, wie der sein Spiel die ganze Zeit weiterentwickelt. Und sowas macht mir Freude, wenn ich auch gut finde, ist der von Wolfsburg, mir fällt der Name
gerade nicht.
Bei dem sieht man eine abartige Ruhe und trotzdem wieder im Spiel unglaubliche Sachen von der Mannschaft, die eher Durchschnitt ist von den Spielern her. Und auf einmal spielen die oben mit und irgendwie checkt es keiner, warum. Und wenn man sich damit befasst, merkt man nämlich auch, warum. Also das ist relativ schnell
sichtbar. Das stimmt. Und ich möchte auch gar nicht mich so sehr auf den Profi, Nicht-Profi aufhängen, weil das ist am Ende dann ja auch nicht entscheidend. Ich glaube auch, schauen wir uns mal Leute an wie Streich oder wie Frank Schmidt zum Beispiel. Die werden ja dann als herausragende Trainer erstmal nicht genannt, weil erstmal oft geht es ja um Ergebnisse, logischerweise um Titel. Aber das finde ich schon einfach auch hervorzuheben, weil die sind halt ewig im Verein. Und das gibt's halt nicht mehr so oft. Du hast Simeone auch genannt. Ich meine, er ist ja auch einer, der ewig im Verein ist. Und das ist auch wiederum eine Kunst. Da sind wir auch wieder da. Ich meine, wenn ich so lange im Verein bin, dann muss ich auch irgendwo mich mal verändern. Genau. Oder ich muss andere verändern. Also das heißt, die Spieler auswechseln. Und das ist stark, ja, das dann auch so zu schaffen.
Oh, ich glaube, wir könnten 100 Jahre drüber reden. Kommen wir zurück zu Wissen.
Aber natürlich spannende Sachen.
Dr. Professor Küch. Wie hört sich das für dich an?
Erstmal skurril, ja. Weil wie gesagt, das war jetzt nicht mein Ziel. Ja, und noch bin ich ja nicht promoviert, sondern in der Phase, in der Schlussphase. Aber natürlich ist das eine schöne Geschichte. Ja, ich nehme das gerne dann mit, weil es
ist auch... Schreibst du es auf die Klinge?
Nein.
Also nein. Ich speichere dich so eine in meinem Handy.
Genau.
Kannst du uns von deiner Dissertation mal was erzählen? Also welches Thema?
Ja, wir sind ja eh schon eigentlich eingetaucht so ein bisschen in das Thema. Ja. Also es geht um Trainerkompetenzen im Spitzenfußball.
Ach, darum kennst du sie alle.
genau. Es war sozusagen, wie sagt man, du brauchst noch ein paar wissenschaftliche Übungen und hast sie gerade live gemacht.
Ich wusste es nicht.
Mit euch, ja, genau. Ich wusste das Thema nicht. Okay. Also es ist wirklich nicht irgendwie so aufgebaut, deshalb Zufall, aber umso schöner, dass es abgerundet wird.
Ja, es passt dazu. Also genau, darum geht's. Was macht denn ein Trainer aus? Welche Kompetenzen braucht er? Aber es geht viel weiter. Es geht dann auch darum, jetzt sage ich mal in der Praxis gesprochen, was gibt's denn für Auswahlkriterien? Wie kann sich ein Auswahlprozess von Trainern verändern? Da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass einfach noch zu wenig der Fokus auf Trainer-Scouting gelegt wird. Alleine wenn ich schon in den Nachwuchsbereich schaue, aber das zieht sich dann eigentlich hoch bis in den Profifußball. Darum geht's auch. Ja, und wie lernt ein Trainer denn während seiner Zeit? Sind es mehr so diese formalen Lernprozesse über die Trainerausbildung oder geht es um viel informelles Lernen, also über eigentlich den Alltag, sage ich jetzt mal, über Gespräche und so weiter? Da haben wir ja schon über das eine oder andere gesprochen. Also es ist sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, man könnte da auch noch viel, viel mehr schreiben, als ich getan habe. Aber ich glaube, dass ich da auf einem ganz guten Stand jetzt bin.
Cool. Wir sind gespannt und ich glaube, dass das so ein Thema ist. Ich meine, wahrscheinlich wurde es noch nie so richtig angeschnitten, so in die Tiefe. Das heißt, du wirst dann bei jedem Top-Trainer wird deine Diss auf dem Tisch liegen und die werden die
sich bei anschauen. Den Vereinen eher.
Oder bei den Sportdirektoren oder Vorständen, die dann
Trainer endlich suchen. Weiß jemand, wie ich meine Auswahl zu treffen
habe. Die rufen dann immer an Anselm an und sagen, hey Anselm, ich brauche einen guten Trainer, du hast dich damit jahrelang befasst, wen kann ich holen?
Ja, vielleicht. Mal sehen, was sich entwickelt.
Also Christopher Oates ist nicht mehr am Markt.
Schade, ich wollte dich jetzt gerade ansprechen.
Nee, ich bin um Jahre geältert in diesem halben Dreivierteljahr.
Ja, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Alex Schmalhofer, Red Bull, Tobi Haupt, DFB, Christoph Herbert zu Centic, das IFI ist ja auch ein Sprungbrett.
Ja, Wahnsinn, ja, sieht man ja.
Bei uns die Frage wollte ich eigentlich dir gegeben.
Eigenlob, stimmt.
Da hüpft man in die weite Welt.
Spaß beiseite. Nee, aber Tobi und Alex, die beiden Fachbereichsleiter, ich meine, die sind jetzt ganz oben angekommen. So, die haben am Institut gestartet. Ich meine, die waren Leiter in ihrem Fachbereich, bist du auch mittlerweile. Deshalb ist es ja auch eine berechtigte Frage, wie geht's danach bei dir weiter? Ich meine, du bist im Austausch mit den Vereinen, was sind deine Ziele, was kommt?
Ja, was würde jetzt ein Spieler sagen auf so eine Frage? Der würde sagen, ja, müssen wir mal sehen, was bringt die Zeit, mal schauen, noch habe ich Vertrag. Nein, aber natürlich, ich fühle mich extrem wohl. Wenn man so lange wo ist, dann glaube ich, ist es klar, dass man das sagt. Und deswegen, ich war noch nie der Mensch, der gesagt hat, es muss jetzt genau der nächste Schritt sein, ja, sondern natürlich hat man gewisse Vorstellungen und Hoffnungen. Aber bei mir ist es so, dass ich mich einfach wirklich extrem wohlfühle. Ich weiß das zu schätzen, was wir dort machen, weil ich einfach an das glaube, was wir machen. Ja, das sind einfach sehr, sehr coole Sachen. Wir versuchen einfach auch viel Positives in den Fußballmarkt wieder einzubringen. Und deswegen gibt es da für mich erstmal auch keinen Grund, irgendwo drüber nachzudenken, wo ist das Sprungbrett hin. Aber natürlich ist man nie verschlossen, weil man weiß selber, wie schnell sich die Zeit dreht und auch der Fußball entwickelt sich rasant. Und am Ende ist für mich eines ganz wichtig und entscheidend, dass ich Spaß haben muss an meiner Arbeit und dass ich auch sage, das passt zu den Werten, die ich selber habe. Ja, dass ich weiß, das, was ich tue, ist was Gutes und ich kann da auch meine Stärken extrem einbringen. Ich glaube, das ist für mich das alles Entscheidende und alle anderen Faktoren kommen dann danach. Ja.
2021, was hast du noch so vor?
2021 ist ja noch ein Stückchen. Ja, also im Juni möchte ich tatsächlich meine Doktorarbeit abgeben und dann dort zumindest mal einen gedanklichen Haken setzen. Das ist ja dann damit nicht beendet. Ja, und dann ist es so, dass ich versuche tatsächlich, wenn ich jetzt mal aufs Private schaue, meinen Körper wieder mehr in Schwung zu bringen. Das Knie eben ist immer noch was mich beschäftigt. Mein Ziel 2021 ist mal wieder einen Lauf vielleicht von 5 Kilometern machen zu können. Andere sprechen vom Marathon, ich spreche von 5 Kilometern. Also das in dem Bereich und ich glaube, wie IFI geht es darum, dass wir eben auch neue Programme wieder an den Start bringen. Ja, also ich habe von einem Data Analytics Programm gesprochen. Wir haben aber auch im Winter ganz viele neue Standorte in Deutschland. Das ist ja so, dass wir nicht nur in München tätig sind, sondern an unzähligen Standorten mehr. Es kommt jetzt dann also Stuttgart, Köln beispielsweise dazu. Und das sind jetzt nur 2, die ich da nenne. Also das wird auch sehr aufregend und spannend, was sich da so im zweiten Halbjahr für uns ergibt.
Digital, Hybrid oder vor Ort?
Ha, vor Ort.
Also euer, gut, man muss dazu sagen, Modell ist ja immer semi-virtuell. Richtig. Das heißt, ihr habt ja schon davor ja, das Moderne gelebt.
Das ist eine fiese Frage von dir. Das ist eine fiese Frage von dir, aber eigentlich müsste ich ja sagen, beides darf ich aber nicht. Ja, ja. Deswegen sage ich vor Ort, weil eine Sache, die bei uns ganz wichtig ist, ist eben dann auch in Kontakt miteinander zu treten. Natürlich das Digitale, dieses virtuelle Lernen ist auch eine Sache, die, glaube ich, heute extrem vorteilhaft ist. Man kann einfach überall lernen. Mhm. Aber für mich ersetzt es nie den persönlichen Kontakt. Also euch jetzt hier persönlich zu sehen, ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt mit euch telefonieren würde. Deswegen glaube ich, wird das immer entscheidend sein, Gott sei Dank. Ja, weil sonst sitzen wir irgendwann alle in irgendwelchen Kisten und telefonieren miteinander. Also deswegen ganz klar vor Ort, weil der Austausch unter den Menschen einfach mit nichts zu ersetzen ist.
Und das muss man auch mal sagen, ich meine, wir leben es ja bei Mitch jetzt aktuell mit, dieses Netzwerk und die Kontakte, die da entstehen, die sind ja unfassbar wertvoll. Du hast ja, vor allem wenn ich jetzt an Scouting denke oder Spielanalyse, alles Leute mit gleichen Interessen, die vielleicht irgendwann auf der gleichen Ebene landen wollen. Und wenn man da einen guten Kontakt aufbaut, ist es natürlich genauso wertvoll. Allein das ist schon das Geld wert, muss man so sagen. Also ja, diese Kontakte, die man da sammelt. Und das kann man halt einfach nur persönlich.
Das ist sehr geil. Also das ist was, glaube ich, was extrem besonders ist. Ja, dass sich diese Menschen, die alle irgendwo das gleiche Fable haben, dann auch immer wieder treffen. Das ist uns ja auch wichtig, dass wir, man kann es als Alumni-Treff bezeichnen. Wir nennen das zum Beispiel im Bereich Spielanalyse-Lounge, dass man sich jedes Jahr trifft. Auch die anderen kennenlernt, die den Abschluss gemacht haben und daraus entwickelt sich ein richtig gutes und geiles Netzwerk. Ja, also unsere ehemaligen Teilnehmer, die helfen sich unterschiedlich auch in Jobs. Da wird dann hospitiert gegenseitig, wenn der nicht Corona ist. Da wird einfach sich auch unterstützt. Ja, und darum geht es ja auch. Das Netzwerk ist ja, ich glaube, in jeder Branche wichtig, aber im Fußball einfach extrem wichtig.
Mhm. Ja. Okay, Social Media. Ich habe im letzten Jahr mal wahrgenommen, dass du so mal ein bisschen angefangen hast, ich habe dir glaube ich auch geschrieben, ein bisschen aktiver zu werden. Ist irgendwie wieder vorbei, die Zeit.
Gut beobachtet.
Was war wahrscheinlich bewusst, so wie ich dich kenne. Du machst das nicht einfach zum Spaß und es war ja auch sehr fachlich und inhaltlich. Ja, warum und wie wichtig ist Social Media für dich?
Also ich glaube, das muss man unterscheiden. Für mich sind zum Beispiel ist Facebook oder so, ist für mich einfach ein privates Netzwerk. Ja. Aktuell, weil ich da nicht sehr aktiv bin. Ja, anders sehe ich es so ein bisschen bei Instagram und auch bei LinkedIn vor allem natürlich. Mhm. LinkedIn ist für mich ein berufliches Netzwerk, wo ich auch bewusst ein bisschen aktiver war. Ich würde das aber jetzt gar nicht ad acta legen, sondern ich bin da eher so der, der mal Lust hat, mal mehr, mal weniger. Ja? Und will mir da keine Zwänge antun. Ja, mir ist natürlich bewusst, in Social Media muss man einfach eine gewisse Konstanz auch haben. Da bringt mir nichts, wenn ich jetzt heute und dann nächstes Jahr mal wieder was mache. Aber ich möchte da wirklich keine Zwänge. Wenn jemand dann Lust hat, zum Beispiel bei LinkedIn meinen Beitrag zu lesen, zu diskutieren, gerne. Und das teste ich eigentlich eher so ein bisschen an. Bei Instagram ist es eher was anderes, da werde ich nicht der große Influencer werden. Da unterstütze ich zum Beispiel lieber dann auch unseren IFI-Kanal, der auch fleißig da auch genutzt wird. Von daher sehe ich das relativ entspannt. Aber vielleicht dann im nächsten Leben mal Influencer oder so. Ja.
Was war dein letzter Post?
Mein letzter Post ging wahrscheinlich, ich könnte es jetzt gar nicht genau sagen, aber ging wahrscheinlich rund um Trainer. Ja, das ist schon mal leicht, das zu sagen.
Hast du auch Content zurzeit?
Ja, genau. Und ich meine, da wird einem immer was geliefert. Ja, tatsächlich saß ich gestern da und habe überlegt, schreibe ich jetzt was zu Hütter beispielsweise und zu Friedhelm Funkel, die ja beide eine Steilvorlage geliefert haben. Habe ich aber dann nicht gemacht, weil es dann auch immer so ein Faktor ist, bringe ich es jetzt hin, mal schnell was zu machen oder was Sinn macht. Ja. Mhm. Ich glaube, da muss man sich ja auch Gedanken machen, ob ich da einfach mal so ganz schnell irgendwas mache oder mit Sinn und Verstand dahinter.
Ja. Total. Aber das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, weil es geht mir ganz oft so, dass ich einen Beitrag anfange und wieder wegnehme.
Ja.
Weil man sich denkt so, okay, vielleicht ist nicht zu Ende gedacht und so weiter. Also da braucht man auch ein bisschen Mut und wie du gesagt hast, der Algorithmus ist eine fiese Sau. Der will, dass du die ganze Zeit was machst, damit er dich gut rankt und die Reichweite gibt. Aber ich denke mal, du hast genug Content, um das irgendwann mal zu machen. Aber muss man mögen, das ist echt,
absolut.
Da muss man dran sein.
Ja, aber da seid ihr die Experten, ja. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt bisher noch nicht die Motivation gehabt, den Algorithmus auszutricksen. aber klar, das Thema an sich, da lässt sich so viel drüber diskutieren. Ich meine, jeden Tag wird über Trainer geschrieben und so weiter. Ja,
also ich finde, wir könnten auch noch mal eine Folge nur über Trainer machen.
Absolut.
Definitiv.
Jederzeit.
Und man muss auch mal sagen, ich meine, du hast gesagt, du hast nicht die riesen Reichweiten und das hören wir immer wieder und wir hatten gestern auch ein Krisengespräch, ja, wir haben nur so und so viele Follower. Man darf nicht unterschätzen, wenn ich jetzt von einem ganz, ganz, ganz kleinen Account ausgehe, dann habe ich im Schnitt auch meine 200, 300, 400, 500 mal 1000 Leute, die das auch bewusst wahrnehmen. Und wenn ich mir das mal so auf eine Bühne vorstelle, wo du als Speaker tätig bist, ist es eine riesen Crowd und da sind sicher Leute dabei, die das irgendwie relevant finden und die dafür spannend sein könnten. Deshalb auch in deinem Netzwerkumfeld bin ich mir ziemlich sicher oder ich weiß es, sind Leute, die wovon du profitieren könntest, wenn du mehr machst und es interessiert die Leute auch, was du von dir gibst, weil du bist ja da auch stark, du kannst dich gut artikulieren, du kannst gut schreiben und deshalb als Hausaufgabe oder als Wunsch, mach mehr, wir würden uns freuen und natürlich ist erstmal die Diss im Vordergrund und ist auch verständlich, dass dann solche Sachen nach hinten rutschen, aber vielleicht für die Zukunft, ich glaube, du hast das Profil, dass du so als Personal Brand in dem Bereich auf jeden Fall mehr machst und es auch angenommen wird und du auch was Gutes dann tust für die Branche.
Ja, vielen Dank für den Zuspruch. Also das nehme ich als Hausaufgabe sozusagen mit.
Perfekt.
Wenn ich dann meine Diss abgeben habe und dann vielleicht wieder einen Post gemacht habe, dann kommt natürlich ein Gruß an euch.
Wie lange ist eigentlich so eine Doktorarbeit?
Ja, das kommt drauf an. Also mein Doktorvater hat zu mir gesagt, Herr Küchle, unter 200 Seiten brauchen Sie mir nicht kommen. Oh. Mit einem Augenzwinkern natürlich. Ja, aber ich sage jetzt mal, 200 bis ist vieles möglich. Ja, es gibt auch sicherlich Doktorarbeiten, die mit 500 Seiten enden. Aber Gott sei Dank,
reichen.
Genau, Gott sei Dank macht nicht die Quantität die Qualität aus.
Richtig. Ja,
genau. Gut,
an Geschenk. Der Stelle.
Box.
Kleine Box in einer großen Box.
Jan, genau.
Gib sie dir mal. Mach sie auf und sag, was du damit verbindest.
Ich bin jetzt gespannt, was da kommt.
Schauen wir mal. Es ist versteckt, es ist ein kleines Geschenk mit einer versteckten Botschaft und ich bin gespannt, was du da...
Eine versteckte Botschaft, jetzt bin ich gespannt.
Also Botschaft ist es nicht, aber es ist...
Ja, oh, das ist ja also sehr geil, ich freue mich darüber, extrem geil. Vielen, vielen Dank. Und natürlich erkenne ich auch gleich die Botschaft.
Ja. Sag mal den Zuhörern, was es ist.
Ja, ich musste es erzählen. Also das ist ein Shirt, ein Forevo-Shirt, ja, mit Unboxing gelabelt, ja, mit einem Label drauf. Und Forevo, also Unboxing ist ja klar, ich meine, ich sitze hier. und Forevo gibt es natürlich auch eine besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt erzählen darf.
Erzähl sie, weil die weiß man eigentlich so richtig gar nicht.
Ja, das ist, ja. Also erzähle ich jetzt was ich eigentlich nirgends zu lesen ist.
Ja, das ist spannend. Weiß es auch nicht. Ja. Deshalb habe ich auch den Sticker mit reingepackt mit dem Logo.
Ja.
Erzähl mal die Story.
Also definitiv eine witzige Geschichte. Und ich hoffe, dass sich Forevo weiter so positiv entwickelt, Chris, wie sie es tut. Und angefangen hat es vor einigen Jahren. Ich könnte das Datum gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre es her ist.
Vorletztes Semester Master.
Ja, boah, das ist einige Jahre her. Also über 6 Jahre, schätze ich. Damals waren wir mit einem Kommilitonen, Matthias Luginger, heute Athletiktrainer bei 1860 München, waren wir ja in einer Klasse, wenn man so will, ja, in einer Gruppe. Und wir hatten damals gesagt, hey, wir wollen was zusammen auf die Beine stellen. Ja, und wir hatten dann uns Label überlegt, Namen überlegt, was, wie heißt denn unser Unternehmen, das wir da aufbauen und was machen wir überhaupt? Was wir da machen wollten, das kann ich jetzt mal eigentlich zur Seite legen, ist jetzt gar nicht so entscheidend. Aber wir haben dann gesagt, ja, Furevo könnte das Unternehmen heißen. Ja, und die Geschichte dahinter war, Furevo, was heißt das überhaupt? Das sollte Football Revolution sein, also Fußball Revolution. Und so ist Furevo eigentlich entstanden. Ja, da bin ich auch immer ganz stolz drauf. Da schreibe ich ihm Chris, hey Chris, weißt du noch? Ja,
Dein erster Exit.
Genau, genau. Genau. Und dann waren wir in einem bekannten Kaffeeladen in München und haben da dann uns ein paar Mal getroffen und hier das Internet abgezweigt und da Ideen ausgetauscht. Also das war die Zeit und so sind wir dann auch ins Institut gekommen damals, weil unsere Idee damals auch unterstützt wurde von Tobias Haupt.
Er war Dozent von uns.
Genau, war unser Dozent und ja, so sind wir dann ins Institut gekommen.
Also wir waren in Treuchtlingen, weil die Uni war, der Master war in Treuchtlingen, irgendwo im Nirgendwo, oben auf dem Berg und wir konnten nicht viel machen und Tobi und wir mussten dort nächtigen und am Abend haben wir von unserer Idee erzählt, die wir die Wochen vorher vorbereitet hatten und er meinte so, hey, ihr seid coole Jungs, einen Tag für mich arbeiten oder für uns am Institut und einen Tag am Institut für eure Idee arbeiten, hättet ihr Bock drauf. Und wir haben sofort gesagt, ja, machen wir. Und das haben wir so ein halbes Jahr durchgezogen. Ich war beim Tobi ansässig, der Ansem beim Alex, Matze auch beim Tobi. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, recht schnell das Angebot weiterzumachen. Und dann hat sich die Idee zerschlagen, so war es dann. Und ich habe dann irgendwann neu gegründet, die Merchandising Produkte, die Caps. Und dann dachte ich mir, ach, nicht schon wieder ein neues Logo, irgendwie ein neuer Name. Lass den alten nehmen. Ich frag mal die Jungs. Dann habe ich euch die Domain nochmal abgekauft für 50 Euro, glaube ich. Und dann ging es los. Und das ist immer so eine coole Verbindung, weil das Logo ist damals tatsächlich in dieser Uni-Woche in Treuchtlingen entstanden. Ja. Und das war auch die Botschaft mit dem Trikot, aber Unboxing ist ja auch mit drauf, was uns auch immer irgendwie verbinden wird.
Ja, super, super coole Geschichte.
Schöne Story, ihr Schlauköpfe.
Ja, ja, definitiv. Und also irgendwann werde ich darauf zurückkommen, wenn ihr dann an die Börse geht und so weiter, ja, genau, ob man denn da noch was machen kann.
Das hat er dir viel zu günstig aus dem Ärmel geholt. Ja,
aber wunderbare Geschichte, ja, definitiv. Da freue ich mich extrem drüber.
Fünf Jahre voraus. Eine Zeitungsschlagzeile, die du dir wünschen würdest, sage ich mal, in 5 Jahren, kannst du auch gerne mehr nehmen in irgendeiner Zeitung deiner Wahl. Was würdest du dir für die Welt wünschen? Wir wissen, das ist eine schwierige Frage.
Mhm. Für die Welt wünschen, ja. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Themen, die ich jetzt anschneiden könnte, ja, über die man diskutieren kann. Aber was natürlich ein Extrem ist, wenn du von der Welt sprichst, Thema ist es, glaube ich, der Hunger, ja, auf der Welt. Ich habe das kürzlich nur gehört in der Reportage, wie viel Geld ausreichen würde, um den Welthunger zu besiegen. Das ist ja gar nicht mal so viel gewesen. Ich kann die Summe nicht sagen, deswegen lasse ich es lieber. Aber da denke ich mir, hey, wenn da mal die reichsten Menschen auf der Welt ein bisschen was in die Hand nehmen würden, dann hätten wir dieses Problem nicht mehr. Also das wäre, glaube ich, ein sehr ambitionierter Wunsch, aber wäre, denke ich, eine schöne Geschichte. Ja, ich war ja auch übrigens, um das auch zu verbinden mit einer Anekdote, ich war ja 2014 in Kenia für 3 Monate. Das hat mich übrigens auch sehr geprägt, die Zeit. Es waren nur 3 Monate, andere sind 12 Monate irgendwo im Ausland. Und dort habe ich zum Beispiel auch gesehen, wie arm die Menschen dort vor Ort sind, die Slums. Ich habe ja da Fußballtraining in Slums auch gemacht und so weiter. Und wie herzlich sie trotzdem waren. Ja. Und klar, das hört man, glaube ich, immer wieder, dass einfach wir Menschen hier in Europa, wir können uns da oft eine Scheibe abschneiden von dieser Herzlichkeit und von dieser Lebenslust, die die Menschen dort haben. Und das trotz eigentlich ja keinem Geld, das sie zur Verfügung haben, beziehungsweise sie haben Hunger. Mhm. So schaut's eher aus. Ja, deswegen.
Ich glaube, das ist auch das Tragische daran. Ich denke, kein Geld zu haben ist jetzt noch nicht so schlimm, aber kein Essen, kein Trinken zu haben, also so wenig Geld zu haben, das ist eigentlich Wahnsinn, dass es das überhaupt noch gibt auf dieser Welt, wenn wir sehen, wie westlich sehr viel alles, also sehr viel ist.
Ja.
Und ich habe die Summe, glaube ich, auch mal gelesen und ich habe dann irgendwie gerechnet, dass nicht nur die Reichen, sondern wenn jeder irgendwie ein paar Euro abgibt, ich weiß es nicht mehr genau, dann hätten wir das bekämpft.
Absolut.
Und da denkt man sich echt so, warum machen wir das nicht?
Erschreckend, ja, erschreckend. Also da gibt es ja unzählige Themen mehr. Ich meine, jetzt aktuell kann man über diese neue Doku sprechen, auch auf Netflix zum Beispiel, wo es um die Meere geht. Das ist ja auch Wahnsinn, ja, wenn man das sieht. Da gibt es ja mehr solcher Themen, wo man sich einfach denkt, okay, die Menschen schalten leider viel zu selten ihr Hirn ein, ja, um es mal kritisch zu sagen. Und jeder Einzelne von uns kann da ja auch was tun. Ja, und das ist natürlich, muss man bei sich selber anfangen, weiß ich bei mir selbst auch, dass man einige Dinge auch verändern könnte, die einem gar nicht so wehtun würden und man würde aber was Gutes tun. Ja, und das geht dann leider im Alltag halt oft mal unter.
Ja. Ja. Und du hast es vorher schön gesagt, die haben nichts, die haben kein Geld, der Hunger ganz schlimm natürlich, aber nimm jemanden, der vielleicht was zu essen hat, die haben eine Lebensfreude und vielleicht sogar noch mehr, wie wir hier haben. Mhm. Und in der aktuellen Situation kommt es mir so vor, dass viele Menschen diese Lebensfreude irgendwie verloren haben aufgrund der Umstände, aber uns geht es so gut und wenn man sich diese Länder anschaut, diese Leute, dann sollte man sich da mal einfach ein Beispiel nehmen, weil es könnte viel, viel schlimmer sein. Ja. Und das muss allen mal wieder bewusst sein. Deshalb schönes Schlusswort auch an der Stelle. Und das sollte auch dem einen oder anderen zum Nachdenken anregen.
Eins möchte ich noch sagen. Ich glaube, wir leben alle in so einer Bubble. Und deswegen schauen wir zu wenig weiter raus. Und eine Bubble oder unsere Blase, in der wir leben, hat ja auch immer was mit Bildung zu tun. Und ich bin einfach ein großer Fan davon. Ich glaube, wir alle drei hier drin, das Wissen uns immer weiterbringt. Wissen in der eigenen Entwicklung, Wissen über andere und so weiter. Und diese eigene Blase größer und größer werden zu lassen, um letztendlich alle Blasen dieser Welt, die Welt mal abdecken zu lassen und nicht jede vor sich selber hintrotten lassen. Und das ist das, was du auch gerade gesagt hast, Chris. Ich glaube, jeder, der gerade sich schwer tut, das ist völlig verständlich. Aber ey, nutzt die Zeit, nutzt das, was ihr habt, wenn es jetzt vielleicht auch nicht Geld ist, um irgendwie diese Blase größer werden zu lassen. Weil das bringt uns Menschen unbedingt weiter.
Definitiv.
Punkt.
Sorry.
Danke, Anselm. Du darfst noch Anselm. Die Werbung einspielen. Die
hast du wieder haben sie vergessen. Wer Interesse hat an so einer Box, in der wir hier gerade sitzen, darf sich gerne bei uns melden oder beim Hersteller Quiet Boxes, kriegt einen kleinen Nachlass. Das war's auch schon. Ich möchte eigentlich, dass wir mit dem Gefühl hier rausgehen. Ja. Anselm, wir sagen vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir hätten ein paar Themen, über die wir dann einzelne Podcasts machen können.
Vielleicht holen wir dich wieder mal in die Box.
Und wir haben uns auch gefreut, dich mal wiederzusehen.
Ja, hat mich auch extrem gefreut. Hat richtig viel Spaß gemacht. Und dann, wenn wir über andere Themen sprechen wollen, dann können wir ja die 100. Folge können wir dann zusammen
machen. jetzt hat sich schon jemand die 100. Folge gekauft. Ja,
perfekt, so muss es sein. An der Stelle, um das auch nochmal zu beschleunigen, lasst uns über ein Like da. Mittlerweile haben wir echt Zuspruch. Wir haben gute Aufrufzahlen und wir würden uns freuen, wenn das einfach noch mehr Leute hören. Das ist auch eine Motivation, dass einfach solche Geschichten auch nach außen getragen werden und man sich davon inspirieren und motivieren lässt.
Und das Feedback ist, glaube ich, da auch ganz wichtig. Ja. Also schreibt uns auch, wenn ihr es gut findet, aber vor allem auch, wenn ihr es schlecht findet, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, das wäre doch auch mal cool und so weiter. Wir sind da voll offen. Wir wollen hier irgendwie was machen, was Spaß macht und wir hoffen, dass es den anderen erreicht.
Top, macht's gut.
Anselm, danke.
Ciao, servus.
Danke euch.
Ciao.
Think outside, talk inside. Unboxing.